バスデバヤオンナモバガバテバスデバヤオンナモバガバテバスデバヤJaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare
So Hare Krishna, ich möchte euch alle willkommen heißen zu diesem letzten Teil unserer Vorlesungsserie. In dieser Reihe von Vorlesungen haben wir darüber gesprochen, wie es möglich ist, selbst in der heutigen Zeit noch Lord Chaitanya Mahaprabhu zu kontaktieren, also seine Barmherzigkeit zu erfahren. Und wir haben heute also den letzten Teil, von dem wir uns alle hoffen, dass es eine Art Höhepunkt ist und ein Höhepunkt, der eindeutig Antwort auf die Frage gibt, ja, wie können wir in Kontakt mit Gauranga Mahaprabhu treten? So, ich bin natürlich jetzt sehr interessiert, dass dieser letzte Teil der Vorlesungsreihe auf dieses Tape kommt. Gaurahari, would it be better if I take the chatter down? I don't really need it. I think so, because it will make some noise. Krishna. Oh, Krishna, Krishna. Da kann man das ja hier so schön über den Schoß legen. Da hat man zumindest noch die Illusion von Wärme. Sofort. Gut. Wir steigen heute ein mit einem Ausschnitt aus dem Kalyana Kalpataru. Es ist interessant. Das Kalyana Kalpataru ist ein Werk von Srila Bhaktivinoda Thakur, in dem er davon spricht, dass Chaitanya Mahaprabhu oder seine Barmherzigkeit wie ein wunscherfüllender Kalpa-Briksha-Baum aus der spirituellen Welt ist. Und ich muss sagen, er spricht mehr davon, dass das Krishna-Bewusstsein wie ein wunscherfüllender Baum aus der spirituellen Welt ist. Wenn wir uns mal solch einen sagenhaften, muss man schon sagen, Kalpa-Briksha-Baum anschauen, so ist es wichtig festzustellen, dass dies ein Baum ist, der einem sämtliche Wünsche erfüllen kann. Sämtliche Wünsche. Ja, man kann also vor dem Kalpa-Briksha-Baum treten und ihm bitten um Segnung materieller Art Aber es ist klar, dass man von Vaishnavas weiß, dass sie eher spirituelle Segnung von diesem Baum wünschen. In Vrindavan ist es so, dass es noch immer diese Wunschbäume dort geht und dass ihr sehr oft seht, wie respektable Sadhus plötzlich einen solchen Baum ausfindig machen und begeistert rufend auf ihn zu eilen, um ihren Haupt an die Wurzel des Baumes zu legen und dann um einen spirituellen Wunsch zu bitten. Sehr oft geht es da um Liebe zu Krishna zu entwickeln, aber auch darum, Krishnas direkten Darshan zu haben. Es wird berichtet, dass diese Kalpavriksha-Bäume selbst heute noch diese Wünsche erfüllen. So, wenn ein Devotee einen Wunsch hat, wendet er sich an solch einen wunscherfüllenden Baum. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen vorlesen von Bhaktivinod Thakurs Werk Kalyana Kalpataru. Kalpataru ist ein anderer Ausdruck für wunscherfüllenden Baum. Er sagt: Ich hoffe, ich werde die Barmherzigkeit der Vaishnavas bekommen, denn meine lieben Brüder, es ist letztendlich nur möglich, wenn jemand Krishna zu erlangen, wenn er die Barmherzigkeit von Vaishnavas hat. Meine lieben Brüder, ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr wirklich versteht, dass das Leben eines Menschen, der von einem Vaishnava ignoriert wird, nutzlos ist. Das ist eine wohlbekannte Tatsache. So, nachdem er also die Barmherzigkeit der Vaishnavas erfleht hat, auch insbesondere im Hinblick darauf, dass er ja jetzt dieses Buch präsentiert, Kalyana Kalpataru, sagt Bhaktivinoda Thakur etwas über diesen wunscherfüllenden Baum. In dem Reich der spirituellen Welt gibt es einen im höchsten Maße glücksverheißenden Wald. In diesem Wald gibt es eine unzählige Zahl von wunderschönen Wunschbäumen. Nur unter all diesen wunscherfüllenden Bäumen gibt es diesen einen Kalpataru Raja oder den König der glücksverheißenden Wunschbäume. Dieser Baum bleibt eigentlich für ewige Zeiten in dem transzendentalen Königreich Gottes. Dieser wunderschöne, jetzt beschreibt er, wie dieser König aller Wunschbäume aussieht. Dieser wunscherfüllende Baum hat drei große Äste, nämlich den Ast der Upadesh, Unterweisung, den Ast der Upalapti, der Verwirklichung, und den Ast der Uchasa, der Emotion. Es gibt auch wunderschöne Blumen an diesem Baum. Blumen des rein hingebungsvollen Dienstes, die den Baum verschönern. Dieser Baum ist angefüllt mit zahllosen, glücksverheißenden Früchten. Jeder, der Zuflucht bei diesem Baum sucht, wird mit Sicherheit die glücksverheißende Frucht bekommen, nämlich hingebungsvollen Dienst zu Krishna. Durch die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters war ich in der Lage, diesen wunderschönen Baum aus der spirituellen Welt hierher in diese Welt zu bringen. Hört mir genau zu, o Devotees. Als ich diesen Baum heruntergebracht hatte, wozu ich meinen harten Geist verwandt, gebraucht hat. Hat sich die Schönheit dieses Baumes irgendwie ein bisschen verringert? Ich glaube, wir können das verstehen, wenn wir einen Baum umtopfen, also von einem Ort zu einem anderen bringen, dann verringert sich etwas von der Schönheit dieses Baumes. So Bhaktivinoda Thakur sagt in seiner, stellt es so dar, dass er diesen wunscherfüllenden Baum, der einem wirklich alle Wünsche erfüllen kann, was direkte Verwirklichung betrifft, was persönliche Unterweisung betrifft, was auch Emotionen im spirituellen Leben, Rasa betrifft. Ja? Dieser Baum, den hat er, so sagt er, durch seinen My Harsh Mind, mein, wie würde man das wohl sagen, der Harsh Mind, der etwas harte Geist, nicht? Ein bisschen harsh, sei nicht so harsh, gibt es das im Deutsch auch? Der harsche Geist, ne? Der harsche Geist. Es hat also ein bisschen darunter gelitten, weil ich ihn durch meinen harschen Geist runtergebracht habe. Deswegen, meine lieben Devotis, solltet ihr alle zu Gärtner werden, die diesen Baum mit Wasser begießen, in Form eures eigenen Vertrauens. Und dann wird der Baum wieder seine ursprünglich schöne Form annehmen. Dann wird dieser Baum die glücksverheißende Frucht produzieren in Form des Dienstes zu dem göttlichen Paar Sri Sri Radha und Krishna, nämlich Dienst, den wir alle gemeinsam kosten können. Oh meine Devotees, chantet die heiligen Namen, während ihr dazu in Ekstase singt. Kostet die Frucht des hingebungsvollen Dienstes und gebt endlich das Feuer der falschen Argumente auf. Kraft für diese Tätigkeiten, also für das Tanzen und für das Aufgeben von falschen Argumenten, kriegt ihr bestimmt durch hingebungsvollen Dienst. So, also, ich möchte es gerne zusammenfassen. Bhaktivinoda Thakur spricht von einem wunscherfüllenden Baum, das ist der Baum des Krishna-Bewusstseins, der jetzt durch Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit in die Spirit, in die materielle Welt gebracht worden ist. Und er ermutigt alle Devotees, diesen Baum in ihr Herz hineinzunehmen und dort zu begießen mit dem Wasser ihres eigenen Vertrauens. Und dann wird dieser Baum seine ursprünglich schöne Form wieder annehmen. In Karuna Bhavan habe ich einen ganz, ganz kleinen Baum. Ich hoffe, er hält durch. Sieht ganz gut aus. Es ist ein Baum, der aus dem Samen des Siddhabakuli-Baumes in Puri gewachsen ist. Der Siddhabakuli-Baum ist ein Baum, unter dem Haridas Thakur gechantet hat. Und wir haben einen Samen davon genommen. Und letzten Geburtstag hatte ich dem Ehepaar, den ich diesen Samen gegeben hatte, von diesem Ehepaar diesen Baum jetzt bekommen. Ist so klein, es ist jetzt ungefähr, er war damals so klein, jetzt ist er so klein. Also es ist ein langsam wachsender Baum, der muss mit dem Wasser des Vertrauens begossen werden. So es ist auch wichtig, dass wir den Baum des Krishna-Bewusstseins bekommen und ihn begießen mit dem Wasser unseres eigenen Shraddhas. Und dann, so heißt es, haben wir da einen Wunschbaum in unserem Herzen, der uns unsere spirituellen Wünsche erfüllen kann, nach direkter Verwirklichung, nach direkter nach Unterweisung für unser spirituelles Leben und auch nach der Emotion. Krishna-Bewusstsein ist letztendlich ein hochsubjektiver Vorgang, wo wir, sagen wir mal, zu Gärtner im Garten unseres Herzens werden, wenn ihr so wollt. Nicht? Also bei uns und dort mit dem Vertrauen, was wir haben, diesen spirituellen Wunschbaum kultivieren und begärtnen. das zunächst voraus. Unsere Frage, die wir heute letztendlich versuchen zu beantworten, ist die Frage, wie können wir auch heute noch eine durchaus vitale Verbindung zu Chaitanya Mahaprabhu haben. Mit vital meine ich eine lebensspendende Verbindung, die uns spirituell ermutigt. Wir hatten gestern davon gesprochen, dass die Devotis nach Lord Chaitanya Mahaprabhus voranschreiten, eine große Trauer in ihrem Herzen empfanden, weil sie sagten, ja, alles hier ist noch das Gleiche. Die Purushottam Puri ist das Gleiche, der Heilige Name ist das Gleiche, Hare Krishna, aber nirgendwo kann ich das gleiche Festival der Liebe entdecken, was da war, als Chaitanya Mahaprabhu da war, der uns jetzt verlassen hat. Chaitanya Mahaprabhu, wir haben dann einen Text von Prabhupada vorgelesen, wo er gesagt hatte, dass Chaitanya Mahaprabhu ewiglich gegenwärtig ist, er ist Gott und er hat deswegen nicht diese Kurven von Kommen, Wachsen und Vergehen in sich drin. Krishna hat zwar mehrere Kurven, er ist dreimal geschwungen, aber er ist ewiglich da. Also das ist schon mal da. Und Prabhupada gab jetzt ein Beispiel. Er sagte, damals, als Chaitanya Mahaprabhu da war, sang er den Kirtan und die Devotis, die ihm im Kirtan folgten, waren mit ihm zusammen. Und so ist es heute auch noch. Die Devotis, die Chaitanya Mahaprabhu im Kirtan folgen, im Chant der heiligen Namen folgen, können mit ihm zusammen sein. Sie können also diesen wunscherfüllenden Baum von Chaitanya Mahaprabhus Gegenwart in ihrem Herzen deutlich registrieren. Nun habe ich zu diesem Punkt ein bisschen im Chaitanya Bhagavatam nachgeschaut, wie man den Kirtan von Krishna, also wie man Lord Chaitanya nachfolgen kann und auf diese Weise Krishnas oder seine Gegenwart und Krishnas Gegenwart dann kosten kann. Ich möchte euch einladen, mit Vrindavan Das Thakur an das Ufer von Mutter Ganga zu gehen, an dem Abend, wo Lord Chaitanya Mahaprabhu ein letztes Mal alle Navadvipvasis in Navadvip empfing. Er war sich darüber bewusst, dass er in der letzten Phase der Nacht das Haus von Mutter Sachi, in dem er sich für 24 Jahre aufgehalten hatte, verlassen würde, um nachts über noch schwimmend Mutter Ganga zu überqueren und dann nach Katwa zu gehen, um dort die Sannyas-Einweihung von Keshava Bharati zu nehmen. Er hat aber seinen Devotis davon nichts gesagt, weil er wusste, dass sie ihn versuchen würden, daran zu hindern. Und so setzte er sich also ein letztes Mal an jenem Abend hin am Ufer der Ganga und hat dann seine Devotis empfangen und zu ihm gepredigt. Es heißt, dass an diesem Abend selbst diejenigen, die ein Vergehen gegen ihn gemacht hatten, die Atheisten und die Materialisten, wie durch Zauberei herbeigeströmt kamen, um Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Und als sie ihn sahen, verging alle Unmut in ihrem Herzen und sie setzten sich zu ihm hin und hörten seine Unterweisung. zu. Diese Unterweisungen waren also sehr wichtige Unterweisungen. Das sind Unterweisungen, die Devotis noch heute im Herzen behalten. Denn Lord Chaitanya Mahaprabhu hat seinen Devotis dort im Grunde gesagt, wie sie mit ihm weiterhin in Kontakt bleiben könnten, obwohl er rein äußerlich gesehen ja am nächsten Morgen Navadvip verlassen würde. Und wir wollen jetzt diese Unterweisung hören und sie uns versuchen zu Herzen zu nehmen und in unserem Herzen als Schätze zu bewahren, die wir hüten und als Kostbarkeiten pflegen. Lord Chaitanya Mahaprabhu, das hatten wir gestern gesagt, vollbrachte ein Wunder. Er begrenzte jeden, der dorthin kam, oder jeden, der dorthin kam, mit einer Girlande von seinem eigenen Hals und gab ihm eine Unterweisung. Singt die Herrlichkeiten Krishnas. Jetzt im Folgenden wird er ausführen, was er damit meint. Bala Krishna, Bhaja Krishna, Gao Krishna Nama, Krishna Vinu Keho Kichu, Nabavihana. Verherrlicht Krishna. Verehrt Krishna. Und chantet den Namen von Krishna. Denkt an nichts anderes, außer an Krishna. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat einen ganz, ganz fantastischen Purport geschrieben, den ich euch gerne auszugsweise vorlesen möchte. Er sagt, wenn man die heiligen Namen Krishnas chantet, verliert man die Qualifikation, über Themen zu sprechen, die keine Verbindung mit Krishna haben. Wenn ihr ausführlich chantet, richtig chantet, verliert ihr die Qualifikation, über Themen zu sprechen, die also nichts mit Krishna zu tun haben. Ist natürlich schön, wenn wir diese Qualifikation verlieren. Nicht? Also dann Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat seinen Schülern, die manchmal geantwortet, wenn sie ihn gefragt haben, ja, wie kann ich meine Weltlichkeit aufgeben? Er hat gesagt, chante einfach immer Hare Krishna, dann hast du keine Zeit, Gemeinschaft mit Materialisten zu pflegen. Die werden dich meiden wie die Pest. Hare Krishna. Wenn man die Namen Krishnas singt, wird das eigene Glück und das Glück von anderen zunehmen. Wenn man den Namen Krishnas verehrt, verehrt man Krishna selber. Krishna ist überhaupt nicht getrennt von seinem Namen. Deswegen muss man Krishna chanten und Krishna beschreiben und Krishna verehren. Also man braucht sich an kein anderes Wort und keinen anderen Namen erinnern als den Namen von Krishna. Denn alle anderen Namen sind mehr oder weniger getrennt von Krishna und geben einem deswegen nicht die Gelegenheit, komplettes Glück zu erlangen und Krishna zu erreichen. Also nach dieser Unterweisung, und ich bitte euch wirklich mal ein bisschen in diese Chaitanya Bhakti und die Logik der Chaitanya Bhakti einzusteigen, ist es so, dass man also, ich würde das jetzt mal richtig ein bisschen erschütternd sagen, verrückt nach Krishna werden sollte. Das ist, was Mahaprabhu seinen Devotees sagt. Nicht? Und er sagt, tut es am besten, indem ihr Krishna verherrlicht, Krishna verehrt und den Namen Krishna chantet und an nichts anderes denkt als an Krishna. Wenn man Chaitanya Mahaprabhu Er macht es jetzt sehr, sehr klar, was er damit meint. Ich möchte euch noch bitten, zunächst einmal noch nicht zu rebellieren in eurem weltlichen Geist und im Ego, sondern einfach erst mal zu hören, was Mahaprabhu zu sagen hat, und dann kann man sich damit auseinandersetzen. Ich will jetzt nicht das aus dem westlichen ISKCON-Devotee-Perspektive beleuchten, sondern einfach mal hinstellen, wie dieses Treffen war, weil ich denke, es ist ganz wichtig, das für sich jetzt gelten zu lassen. Als ein Treffen, wo Mahaprabhu seine Devotees unterweist. Er sagt als nächstes: Yadi ama pratisneha take sabakara tabe krishna vyatirikta nagaibara. Yadi ama pratisneha take sabakara tabe krishna vyatirikta Nagaibara. Wenn ihr irgendwelche Zuneigung zu mir habt, sprecht über keine anderen Themen außer über Krishna. If you have any affection for me, sagt er. Als Chaitanya Mahaprabhu über spirituelle Themen lehrte, unter der Führung von Ganga Das Pandit, hat Sri Gaurasunda ein Gedicht komponiert, nämlich das Shikshastakam. Und in diesem Shikshastakam hat er darüber gesprochen, dass nichts wichtiger ist als die Entwicklung von Krishna Prema und so weiter. So aus dieser Sicht jetzt macht Lord Chaitanya weiter in seinen Unterweisungen. Kishayane ki bojane ki bajagarane Ahanisha Chinta Krishna Balahavadane. Ob ihr nun schläft, ob ihr nun isst, ob ihr wach seid, Tag und Nacht denkt an Krishna und chantet seinen Namen. Für jemand, der den Kirtan gehört hat, sagt Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der von Gora begonnen wurde, gibt es keine Unterweisung, die dahin zielt, dass hör mal auf mit dem Thema von Krishna oder gebe das Chanten von den Namen Krishnas auf 24 Stunden am Tag, selbst während du isst, schläfst oder wach bist. Also es ist ein bisschen umständlich, also ausgedrückt, oder ich habe es schlecht übersetzt, sagen wir mal so. Worum es hier geht, ist, Lord Chaitanya Mahaprabhu sagt tatsächlich, man solle nicht aufhören, das Schlafen, selbst wenn man schläft oder isst oder wach ist, Tag und Nacht an Krishna zu denken und seinen Namen zu chanten. Das ist, was diese Inkarnation Krishnas gelehrt hat. Also nonstop Krishna chanten, Krishna verehren und sich an Krishna zu erinnern. Es bestimmt eine Spiritualität, die uns zunächst einmal überrascht, weil wir das ja nicht so, also zumindest ich muss sagen, wenn ich das lese, dann fängt es an bei mir zu, also das setzt unglaublich was in Bewegung, weil, also ich möchte euch mal bitten, kurz rauszutreten nochmal aus dem Text und wirklich nochmal zu sehen, wie Chaitanya Mahaprabhu, ja, wie er gelehrt hat. Chaitanya Mahaprabhu nach seiner Rückreise von Gaya hat also wirklich nur gechantet und geweint nach Krishna. Und das hörte nicht auf. Also das war Tag und Nacht. War, war es so, es wird beschrieben, wie einmal als Rupa und Sanatan Goswami, wie die einen Briefaustausch mit Chaitanya Mahaprabhu führten, von Rama Keli aus, als sie dann endlich den großen Meister sahen, Mahaprabhu heißt der große Meister, Mahaprabhu, es war so, da kamen sie ihm nahe, es war abends, Mahaprabhu sah, war, den sahen sie noch nicht, wenn sie aber sahen, waren die Devotees. Und die Devotees, war schon spät abends, chanteten alle, sprachen hier und da in Gruppen über Krishna und Krishnas Lila. Da war dann Haridas, Thakur, Nityananda, Prabhu da. Und als die in diese Atmosphäre reintraten, es waren beides Minister, also Leute von Welt, die haben viel, die haben ein Riesenkönigreich regiert, nicht? Da hat es sie ergriffen. Und sie wurden dann von Haridas und Nityananda zu Chaitanya Mahaprabhu geführt. Und Vrindavan Das Thakur zögert dann zu beschreiben, was in diesem Treffen stattfand. Weil zunächst einmal fand gar keine Kommunikation statt. Man konnte, wenn man Mahaprabhu näher kam, das hat einen so erfasst, diese Krishna-Prema, die fielen erstmal in Dandavats auf die Erde nieder und kamen nicht mehr aus den Dandavats hervor. Und dann haben sie das war also recht ergreifend, dann haben sie weinend ihre Gebete vorgetragen. Einfach der Versuch, deine Barmherzigkeit zu bekommen, ist so wie der Versuch, und da haben sie nach einem Beispiel gesucht, des Zwerges, den Mond zu erfassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Beispiel etwas sagen kann, wenn ein Zwerg, der schon mal klein geraten ist, den Mond versucht zu berühren, ist das sehr schwierig, weil ein riesen Kluft dazwischen ist, ne? So, also eine Riesenkluft, also die sind da und der Mond ist also, ich weiß jetzt nicht wie viele Kilometer, aber etliche Kilometer entfernt vom Zwerg. Besonders wenn man Zwerg ist, dann ist es noch, also die normale Entfernung für jeden Sterblichen und dann nochmal Zwerg, ich sag mal 70 Zentimeter mehr, ne, weil er so klein ist. Also eine Riesenkluft. Also eine, und ich glaube, es ist gut, darüber sich bewusst zu sein, wo Mahaprabhu ist und wo die reinen Devotees, die Mahaprabhu umgeben sind und wo wie unser eins steht. Also es ist deswegen nicht erstaunlich, dass jetzt die Unterweisungen, die hier kommen, sehr, sehr, sagen wir mal, intensiv wahrscheinlich für uns sind. Aber ich finde es jetzt sehr wichtig, diese Unterweisung erstmal zu hören. Dann werden wir uns gleich überlegen, was wir mit den Unterweisungen machen auf unserer Stufe. Aber wir wollen sie jetzt erstmal hören. Wenn man Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur bemerkt, also wenn man einmal den Kirtan gehört hat, der von Gauranga also begonnen wurde, gibt es keine Unterweisung, dass man aufhören sollte, zu irgendeinem Zeitpunkt über die, sich an Krishna zu erinnern oder das Chanten der heiligen Namen 24 Stunden jeden Tag aufgeben sollte. Ne? Selbst beim Essen oder beim Schlafen oder beim Wachsein und natürlich beim Wachsein. Die Mahaprabhus Bhakta, die haben ja nicht so gegessen, wie wir essen, sondern die haben dazwischen immer Hari Hari gerufen, ganz laut, ganz ekstatisch. Ne? Die waren unglaublich ekstatisch. Also die waren ganz von der Welt wirklich ein bisschen entfernt. Die hatten. Auf diese Weise hat der Herr seinen barmherzigen Blick jedem zugeworfen, der kam, und nachdem er sie unterwiesen hatte, sagte er: Jao Ghare, nun geht nach Hause. Und auf diese Weise kamen viele Leute und gingen dann wieder. Sie schwamm in einer solchen Ekstase, dass sie sich nicht erkannten. Also die haben da auch keine Hallo-wie-geht's-Gespräche geführt. Ist bei dir der Kürbis jetzt endlich reif geworden, der an deinem Dach wächst und so? Die haben sich nicht erkannt. Die waren am Floten. Floten heißt treiben. Der wunderschöne Körper des Herrn, der geschmückt war mit Sandelholzsalbe und Blumengirlande, konnte nicht verglichen werden mit der unbedeutsamen Schönheit des Vollmondes. Also der wunderschöne Körper des Herrn, der geschmückt war mit Sandelholzsalbe, war da so drauf, wahrscheinlich auch schöne Schmuckzeichnung, und der auch Blumengirlanden hatte, der war wesentlich bedeutend schöner als die bedeutungslose Schönheit des Vollmondes. Bhaktisiddhanta Saraswati kommentiert, weil der Krishna-Körper von Sri Gaurasunda bedeckt war mit Sandelholzsalbe und Blumengirlanden, die ihm seine Devotis darbrachten, war seine höchste Schönheit völlig manifestiert. Die außergewöhnliche Schönheit, die sich in dem Körper von Gaurachandra manifestierte, aufgrund dieser Dekoration, konnte nicht verglichen werden mit dem hell scheinenden Vollmond. So, nachdem die Menschen diese Unterweisung des Herrn gehört hatten, wurden sie von Ekstase ergriffen und verließen ihn, während sie laut chanteten: Hari Hari!
Hari Hari! Hari
Hari! Hari, Hari. Yes. Devotees, die diese Unterweisung wahrgenommen haben, von Chaitanya Mahaprabhu und mal tagelang oder monatelang nur gechantet und sich an Krishna meditativ erinnert haben, haben immer wieder gesagt, dass es einen riesen Unterschied zwischen dieser Zeit und ihrem Leben gäbe. Ich würde euch vielleicht mal bitten, manche von euch machen ja Urlaub von ihrem gewöhnlichen Alltagsleben, vielleicht einfach mal das zu machen, Urlaub vom materiellen Leben, also nicht so wie in den Neckermannsreisen, dass man einen schönen Sandstrand besucht. Kann man ja auch den Sandstrand gleichzeitig besuchen. Das mache ich persönlich manchmal in Kroatien. Und dann einfach den ganzen Tag zu chanten und das mal zu tun, was Chaitanya Mahaprabhu tut. Wenn ihr euch hinlegt, dass ihr beim Einschlafen Hare Krishna, Hare Krishna singt, so weit wie es geht. Und dann könnt ihr vielleicht beim Schlafen, gibt es jetzt diese modernen Geräte, die also die ganze Zeit durchchanten, könnte man Prabhupada hören, Hare Krishna, Hare Krishna, und dann wacht ihr auf und über den Tag liest man im Krishna-Buch oder im Bhagavatam, liest die tollen Erläuterungen von Vishwanath Chakravarti Thakur und tut einfach mal für ein paar Tage nur versuchen, Krishna wahrzunehmen durch den Vorgang von Chanten und Hören. Ihr werdet sehen, dass ihr dann eine gewisse Distanz entwickelt zu der bedingten Persönlichkeit, die ihr lebt und erlebt, und werdet sehen, dass Krishna-Bewusstsein was ganz anderes ist, als ihr es bisher durch den Sieb eures Geistes wahrgenommen habt, nicht? Durch den Filter des Geistes und der eigenen Interpretation wahrgenommen habt. Ihr werdet etwas erleben, was sehr fantastisch ist. Wir haben jetzt in unserer Bewegung so Japa-Workshops, die wir anbieten, und wo wir auch versuchen, das 24 Stunden am Tag zu machen. Und die Votis haben gesagt, dass das ihr Leben grundlegend verändert hat, wie kein anderes Erlebnis, was sie bisher gemacht haben. Das sind Erfahrungen, die man machen kann, wenn man diese Unterweisung ernst nimmt und Krishna zum einzigen Objekt seiner Wahrnehmung macht. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, die man einfach machen muss, um darüber zu sprechen. Es ist sehr schwierig, diese Erfahrung weiterzureichen in Worten, weil sie natürlich auch sehr subjektiv noch immer bleibt. Nicht? Es ist schon unglaublich überwältigend, aber es ist natürlich auch, weil man, also zumindest wenn ich versuchen sollte, darüber zu sprechen, noch immer etwas Subjektives, und es wird sich auch, ist auch verschieden von dem, was ein anderer Devotee macht, weil wir sicherlich ja, auch noch diese Erfahrung, sagen wir mal, natürlich auch entsprechend unsere Reife machen oder unsere Individualität und letztendlich natürlich auch entsprechend unserer individuellen Beziehung zu Krishna. Weil in dieser Erfahrung natürlich, da geht es einem dann letztendlich nur noch um eines, nämlich meine ganz persönliche Beziehung zu Krishna. Die Art, wie ich Krishna zufriedenstellen kann, in meiner Beziehung zu ihm, die Art, wie ich eng mit ihm verbunden bin. Nun, das war nicht das Einzige, was Lord Chaitanya Mahaprabhu an Unterweisung sagte, obwohl seine Unterweisung konsequent gesehen eigentlich das beinhalten oder dahin zielten. Es gibt eine Unterweisung, die Prabhupada oft in seinem ja sehr auf die tatsächliche, sagen wir mal, Realität, in der sich der Devotee befindet, der Prabhupada das oft, sehr oft wiederholt. Es ist ja so, dass alle von uns Tätigkeiten in dieser Welt ausführen. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir diesen Bezug zu dieser Welt und zu den hier anstehenden Aufgaben nicht einfach geflissentlich überspringen und so etwas praktizieren wie den vorschnellen Transzendentalismus, nenne ich den. Ich glaube, in Kroatisch würde man sagen Brisopleto, ist ein unglaublich schönes Wort. Briso heißt schnell, was heißt Pleto eigentlich? Wie bitte?
Stricken, also es hat etwas mit Stricken.
Stricken, ja. Man strickt zu schnell, ne?
Etwas, was zu schnell gestrickt wurde.
Ja, etwas, was zu schnell gestrickt ist. Also etwas überstürzt ist, das hat keine Substanz. Das rippelt sich bald wieder auf. Das sieht man auch, dass Menschen, die, sagen wir mal, nicht allmählich den Vorgang der Läuterung machen, sondern so eine, sagen wir mal, Sturzbomber-Version machen, so ein Stuka-Fluch machen, Stuka waren ganz schnelle Flugzeuge. Im zweiten, also ich will das nicht so ausführen, was die Erfahrung ist ja, dass die Themen, die liegen geblieben sind, nämlich sich um ihre Läuterung zu kümmern und auch mal bereit zu sein, sich ihre Anattas anzuschauen, etwas, was unglaublich unangenehm ist und von vielen Devotees einfach mehr gefürchtet wird als der eigene Untergang. dass die trotzdem immer wieder mit diesen Anattas konfrontiert werden, nicht? Und immer wieder leiden darunter und immer wieder. Also deswegen hat Srila Prabhupada eine sehr interessante und für mich geniale Umgang mit der Chaitanya Bhakti getan. Er hat gesagt, dass der Devotee in dieser Welt seine Pflichten in dieser Welt ausüben sollte, gut ausüben sollte, gut sogar, und dann, während er das tut, in Gedanken bei Krishna Zuflucht sucht. Und er gab das Beispiel, was in dieser Welt eigentlich ein bisschen anrüchig klingt, aber was von der emotionalen Gefühlsintensität unglaublich etwas vermitteln kann. Er gab das Beispiel einer verheirateten Frau, die einen neuen Liebhaber liebgewonnen hat. Nicht? Dass diese Art von Liebe, die Paramour-Liebe, ist eine sehr intensive Liebe, weil man sich, um diese Liebe zu lieben, aus seiner eigenen Komfortzone herausbewegen muss. Eine Frau, die einen anderen Liebhaber hat, um sich mit ihm zu treffen, muss ja wirklich, die weiß, wenn das rauskommt, dann bin ich verloren. Nicht? Dann reagiert mein Mann unglaublich zornig und in der Gesellschaft werde ich zumindest, war das Beispiel damals, hatte es diese Aussage, ich werde von der ganzen Gesellschaft vernachlässigt, also ausgestoßen werden, was sehr schlimm war in der damaligen Zeit. Nicht? Also, und wenn denn aber diese Liebe da ist, ist es doch etwas, was sehr intensiv sein muss, weil sonst würde sie das aufgeben und sagte, das ist mir zu risikoreich, also und so weiter. So, dies war das Beispiel, wie ein Devotee in dieser Welt, nun damit diese Liebe eben nicht gefährdet wird, sehr wichtig, damit diese, wie würde man diese Liebe nennen, Paramour Love ist das englische Wort. Diese uneheliche Liebe, nicht? Diese uneheliche Liebe, ich glaube, das ist ein guter Ausdruck. Damit die beschützt bleibt, tut also die Frau ihre Pflichten so geflissentlich, dass eben keiner auf die Idee kommt. Sie vernachlässigt nicht ihre Pflichten. Wenn nämlich eine Frau ihre Pflichten vernachlässigt, würde der Mann vielleicht ahnen, oh, du bist beim anderen Thema. Du interessierst dich nicht für unseren Haushalt und unsere Ehe so stark. Du hast was anderes im Kopf und würde vielleicht dahinter kommen. Nicht? Deswegen tut sie die Pflichten unglaublich geflissentlich. So, ich möchte jetzt diese Kernaussagen dieses Beispiels nehmen. Der Devotee so sollte auch hieraus ein Prinzip lernen, damit er nicht sein Krishna-Bewusstsein auf die Gefahr setzt, dass es vergeht, sollte er gleichzeitig die Pflichten, die er in dieser Welt hat, sehr geflissentlich tun. Denn wenn man nicht die Pflichten in dieser Welt geflissentlich tun würde, dann würde man nach diesem Beispiel, würde die Liebe in Gefahr gebracht werden. In unser Krishna-Bewusstsein würde einer Gefahr ausgesetzt werden. Wenn man also diesen zu schnell gestrickten Transzendentalismus macht, diesen überstürzten Transzendentalismus, dann setzt man sein Krishna-Bewusstsein in Gefahr. Das ist eines der Aussagen in diesem Beispiel. Ne? Eine andere Aussage ist, dass die Liebe zu Krishna letztendlich eine spontane Liebe sein sollte, die sogar die normalen Regeln und Regulierungen hinter sich lässt. Es wird hier also von dem Bereich des spontanen hingebungsvollen Dienstes gesprochen. Das ist eine andere Aussage in diesem Beispiel. Aber ich möchte in diesem Kreis der Devotees und auch dem Kreis der Zuhörer das nur andeuten. Die, die auf dieser Stufe sind, werden diese Andeutung verstehen und dieser Spur nachgehen. Aber ich glaube, dass die meisten Devotees sich Gedanken machen um das Thema der, wie können sie in dieser Welt ein bisschen klarkommen. Nicht? Das ist ein großes Thema in meinem Zuhörerkreis. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu hat mit diesem Beispiel, er hat das Rupa und Sanatan Goswami in einem Brief geschrieben, diesen Vers. Rupa und Sanatan Goswami hatten, bevor es zu dem Treffen kam, ja diesen brieflichen Kontakt und haben ihn immer wieder gefragt, wie können wir denn als Minister in der Regierung von dem Badassaha, dem Schah, dem König, wie können wir in dieser Zeit Krishna-Bewusstsein ausüben? Nicht? Und Mahaprabhu hatte ihnen dann das Beispiel geschrieben. Ihr solltet es machen wie die Hausfrau, die ihre Pflichten ausübt, sodass ihre Liebe nicht gefährdet ist. Ihre neue oder frische Liebe, so hatte er es, so kann man auch sagen, nicht? Ihre neue und frische Liebe nicht gefährdet ist. So, das ist ein, sagen wir mal, im übertragenen Sinne ist es wirklich so. Unsere Liebe zu, aufkeimende Liebe zu Krishna ist frisch und neu für uns. Ne? Ist eine neue Liebe. Etwas, was wir für viele Geburten und Tode ja nicht verfolgt haben. So intensiv jedenfalls nicht. Wie wir das jetzt, also wie wir jetzt die Möglichkeit haben, das zu tun, will ich mal sagen. Viele nutzen diese Möglichkeit noch nicht so wahr, und aber diejenigen, die längere Zeit im Krishna-Bewusstsein sind, denen ist nicht entgangen, dass es hier um Liebe zu Krishna geht. Also ich war weiß, als ich zum ersten Mal, als ich brauchte ein Jahr, um das rauszukriegen, dass es um Liebe zu Krishna geht. Und dann habe ich fast den Tempel verlassen, weil ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich hatte nicht vor, Liebe zu Krishna zu entwickeln, als ich in den Tempel ging. Ich wollte gegen die Gesellschaft revolutionieren, aus der Schule aussteigen, die konsequente Revolution machen. Und dachte dann, das Mönch, also auf die Idee, ein Mönch zu werden, da ist bisher noch niemand gekommen. Also ich war sehr unreif. Mit 16 Jahren ist man ja noch, ihr müsst euch mal einen 16-Jährigen einladen auf die Vedenakademie, dann könnt ihr vorstellen, wenn man mit denen spricht, merkt man, die sind noch nicht ausgereift, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um zu wachsen.
Würde ich auch vorschlagen, dass wir diesen Brief von Chaitanya Mahaprabhu an Rupa und Sanatan Goswami, der oft von Prabhupada wiederholt ist, ernst nehmen und einfach ernst nehmen auf dieser Dimension. Wir versuchen einfach, wir tun unsere Pflichten und versuchen dabei uns an Krishna zu erinnern. Prabhupada hatte manchmal gechantet und hat Darshans gegeben und mit Leute haben zu ihm gesprochen und Prabhupada, man hörte, die Beats sind weitergegangen. Und später haben dann die Devotees ihn gefragt, Prabhupada, du hast ja gechantet, während du dir angehört hast, was die Leute zu dir gesagt hat. Hast du nicht abgelenkt gechantet? Ich meine, das nimmt das den Devotees bitte nicht übel, diese Frage. Das hat sie interessiert einfach. Du redest immer über konzentriert chanten und du also einfach Krishna. Prabhupada hatte so eine Art zu chanten. Prabhupada hat so die erste Hare Krishna, die erste Hälfte des Mantras so gechantet, indem er auf den Beats die Beats bewegt hat. Die zweite Hälfte hat er geschnitten. Dann Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es war ein Rhythmus. Das hat man auch, man hat also gehört, wenn Prabhupada gechantet hat, auch wenn er im Geist gechantet hat. Und Prabhupada sagte dann zu den Devotees, wisst ihr, wenn man so lange gechantet hat, Prabhupada hat ja in Vrindavan immer über 64 Runden gechantet am Tag. Das ist jedenfalls nach diesem tollen neuen Buch zu, da haben viele, die ihn kannten, darüber gesprochen. Dann kann man auch chanten, wenn andere Dinge da sind. Nicht, weil das ist tiefer und bedeutender und wichtiger als die anderen Dinge geworden. Und Prabhupada gab dann das Beispiel von einer Frau, die einen Topf auf den oder drei aufeinander getürmte Töpfe auf den Kopf trägt und niemals vergisst, auch wenn sie spricht, dass sie ja das Wasser trägt. Nicht, diese indischen Frauen. Und so ist auch der Devodi, der richtig das Chanten gelernt hat, das ist immer in ihm drin. Das ist so ein Strom, der fließt, ohne aufzuhören. Und so, der tut dann noch andere Dinge, aber dabei ist Hari Hari, ist Krishna gegenwärtig in seinem Herzen. Und ich finde, ist praktisch, wenn wir als Devotees das üben. Wir tun unsere Tätigkeiten und wir versuchen uns während der Tätigkeiten ab und an Krishna zu erinnern. Zum Beispiel, indem wir Bilder aufstellen von Krishna in unserem Zimmer. Schöne Bilder, indem wir ab und an vielleicht ein Vers lesen. Das machen viele Devotees. Und sich so an Krishna erinnern. Einfach, dass Krishna Krishna uns am Tag über begleitet. Ne? Dass wir nicht getrennt sind von Krishna am Tag unseres, wenn wir tätig sind. Das ist eine unglaublich schöne Empfehlung. Und das würde unser Leben ganz und gar anders prägen, wenn wir sie ernst nehmen würden. Ich möchte jetzt noch einen anderen Punkt sagen. Dui bai hride rakshali andakara dui bhagavata sange karana shakshara. Wenn man diese beiden Brüder trifft, also Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda, wird durch ihre Hilfe die Dunkelheit im Herzen zerstört und das hilft einem, die zwei Arten von Bhagavatas zu treffen. Also Lord Chaitanya Mahaprabhu hilft einem, die zwei Arten von Bhagavatas zu treffen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es geht uns darum, wie können wir mit Lord Chaitanya verbunden sein? Die erste Antwort war, indem wir seine Unterweisung ausüben, und darüber haben wir eben gesprochen, den Tag über uns an Krishna zu erinnern und seinen heiligen Namen zu chanten und so mit Krishna durch das Leben gehen, genau wie die Hausfrau, die Ehefrau mit ihrem Geliebten durch ihr manchmal sicherlich nicht einfaches Leben geht. Ne? Ich kann mir das manchmal muss es nur ein bisschen schwierig wohl sein. Ne? Das war die erste Sache, diese Unterweisung der ständigen Krishna-Präsenz durch das Chanten und das Erinnern ausüben. Das zweite, was sehr, sehr wichtig ist, ist zu verstehen, dass durch die Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu man Hilfe bekommt, nämlich die beiden Arten von Bhagavatas trifft. Ich glaube, das ist uns allen so gegangen. Wir haben sie vielleicht wieder verlassen, aber wir haben sie auf alle Fälle getroffen zu einem Zeitpunkt in unserem Leben. nämlich ein Devotee, dem wir gefolgt sind, und dem Srimad Bhagavatam, dem wir gefolgt sind. Da, deshalb Mahaprabhu, da verweist uns praktisch Mahaprabhu auch gleichzeitig an das, was uns gegeben worden ist, diesen beiden Bhagavatas, den Devotee Bhagavata und auch das Buch Bhagavata. Nicht? Diese beiden helfen uns, die Dunkelheit in unserem Herzen letztendlich zu lösen. Das heißt, den Einfluss der quälenden Erscheinungsweisen, besonders Tamagun und Rajagun. Diese, wenn man regelmäßig das Bhagavatam hört und dem Bhagavat Devotee dient, wird der quälende Einfluss der Erscheinungsweise der Tamagun und Rajagun vergehen. Dieser Einfluss äußert sich in Lust und in der Anhaftung an unsere eigenen Pläne sehr oft. Und das ist sehr, das hindert uns sehr oft, mit Krishnas Plänen in Verbindung zu sein und mit Krishna in Kontakt zu sein. So diese Mercy Mahaprabhu hilft einem, diese beiden Quellen auch aufzusuchen, das Bhagavatam und den Devotee, der diese Lehren verkörpert und darin lebt. Gut, das ist also eine zweite Antwort, die ich auch als sehr, sehr tröstend finde im spirituellen Leben. Es kommt manchmal, also es kommt vor, dass wir nicht diese, sagen wir mal, so auf der spirituellen Ebene verankert sind, sondern noch ein bisschen uns darauf zuarbeiten, wollen wir mal so sagen. Aber wir sollten auf dem Weg, wo wir zu versuchen, diese spirituelle Ebene in unserem Leben zu erreichen, diese Krishna-Präsenz zu erreichen, verstehen, dass die Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu ja in unserem Leben schon wirkt. Sie ist ja schon eingetroffen. Wir haben nämlich durch die Barmherzigkeit das Buch Bhagavata und die Person Bhagavata getroffen. Es liegt jetzt an uns, das Buch aufzuschlagen. So ein Buch, ihr wisst, das nützt einem in dem Augenblick, wo man es aufschlägt, etwas. Und das zu lesen und zu verstehen und zu befolgen. Und es liegt an uns, die Unterweisung des Vaishnavas und auch der Vaishnavas aufzuschlagen. Das heißt, da hineinzuschauen und sie auszuüben. Und so wie wir das tun. Und dann werden wir Mahaprabhu sofort treffen. Ein gutes letztes Beispiel hierfür hat Chaitanya Mahaprabhu selber gegeben, wie man tatsächlich Krishna treffen kann durch das Lesen des Buches. Ihr könnt euch des heiligen Werkes, ihr könnt euch an das ekstatische Lesen dieses Devotees im Tempel von Ranganath erinnern. Nicht? Dieser Brahmana, der die Unterweisung seines Bhagavata-Gurus gekriegt hatte, ließ jeden Tag in der Bhagavad Gita, der das denn tat, da kommt das Buch und die Bhagavata zur Geltung, und der las das, obwohl er eigentlich ja nicht so gut lesen konnte. Er war ja nicht sehr qualifiziert im Sanskrit. Er hatte noch nicht den Sanskrit-Schnellkurs von der Vedenakademie durchgenommen. Ne? Und der las dann dieses heilige Werk, und es kam dann bei ihm zu einem Krishna-Darshan. Er weinte nämlich vor Ergriffenheit, weil er innerlich ein Darshan hatte. Er sah Lord Krishna, wie er Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, auf dem Streitwagen, unterwies. Er traf also tatsächlich Krishna. Er begegnete ihm. Also Chaitanya Mahaprabhu können wir begegnen. Und es ist natürlich auch ein anspruchsvoller Vorgang. Das will ich jetzt nicht. Es ist möglich, aber es ist anspruchsvoll, wie alles, was gut ist, einen gewissen Preis braucht. Einmal, es war 1920, darum hat Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nachts über die Chaitanya Mart verlassen und ist allein in der schwarzen Nacht losgegangen. Und da war ein Devotee, der hatte das mitgekriegt und hat ihn in sich in Abstand gefurcht, um zu sehen, ob er vielleicht irgendwelche Hilfe bräuchte. Es ist ja oder so. Und plötzlich sah er, wie Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur umgeben war von leuchtenden Persönlichkeiten, die Medanga spielten und ganz fein gekleidet waren. Und sie alle tanzten, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur auch, tanzten und ging dann weiter nach Srivasangam. Und da ist der Devotee lieber nicht reingegangen. Und später hat er denn sein Meister gefragt, ich weiß, das war vielleicht nicht so gut, ich bin aber mitgegangen. Und ich wollte die eigentlich serven. Ich hatte gedacht, vielleicht stößt dir was zu so tief in der schwarzen Nacht. Darf ich aber fragen, wer diese Person waren und wo ihr hingegangen seid? Und sagte Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, das waren himmlische Wesen, die wollten zum Kirtan von Gauranga Mahaprabhu und ich bin mit ihnen gegangen. Zum Kirtan von Gauranga Mahaprabhu. Im Jaiva Dharma wird auch so eine Szene beschrieben, da kommen die zwei Helden, will ich jetzt nicht so sagen, aber die zwei Personen, deren allmählicher Fortschritt beschrieben wird in dem Buch nach Srivasangam, werden dann bekommen dann die Einweihung und nach der Einweihung, also relativ früh schon, haben sie dann einen kurzen Darshan von Gauranga Mahaprabhu. Sie verteilen, dieser Darshan kommt, glaube ich, nachdem sie Prasadam verteilt haben an all die Vaishnavas dort. Da sehen sie den ewigen Kirtan von Gauranga Mahaprabhu, ganz kurz, um ihm Geschmack zu geben. Die Devotees, die in Navadvip leben, haben auch berichtet, dass sie ganz, ganz kurz, für kurze etwas wahrgenommen haben. In den Mahaprabhu ist ewig. Premamayi. Guten Morgen. Du hast nur kurz dich vertieft in die Meditation. Ja, viele Devotees, die auch zum Panchatattva kommen, zu diesen Panchatattva-Dedis, haben gesagt, haben beim Darshan von erstaunlichen Verwirklichungen gesprochen. Ihr müsst mal hinpilgern, also sind. Wer von euch war eigentlich da schon bei Panchatattva? Doch schon drei Devotees. Ishan, warst du noch? Du noch nie? Kann man auch filmen. Der Vedini, man kann sie knipsen. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich bitten, diese Möglichkeiten wahrzunehmen und euch auf die Suche zu machen. Wir haben alle das spirituelle Leben gewählt. Dann denke ich, sollten wir das auch ausüben. Und da haben wir schon diese Entscheidung getroffen. Also wenn wir dann weitergehende Unterweisungen hören, die so ein bisschen, sagen wir mal, nicht in unser Alltagsleben passen, sollten wir uns fragen, ob unser Alltagsleben so uns auch zufriedenstellt innerlich oder ob wir diese Dimension vielleicht addieren können, um tiefer zu gehen im Krishna-Bewusstsein. Eine kleine Zusammenfassung von dem ersten Teil. Es ist mir jetzt sehr wichtig, dass wir nicht den ersten Teil vergessen. Im ersten Teil hatten wir gesagt, dass Chaitanya Mahaprabhu viele Dinge gleichzeitig ist. Er kommt als Devotee des Herrn, nämlich als Shrivas. Er kommt als die er kommt als die Devotees des Herrn im Plural. Shrivas ist da der Leiter. Er kommt als die Inkarnation des Herrn. Advaita ist da der Leiter. Er kommt dort als sein vollständiges Teil. Vollständige Teile. Zum Beispiel als Gefährte von Nityananda. Er kommt als seine Energien, als Gadadhas. Und so weiter. Und wir wenden uns an Chaitanya Mahaprabhu, indem wir uns eben an Srivas Thakur, Advaita, Acharya, Nityananda und Gadadhar wenden. Und somit können wir sehen, Lord Chaitanya Mahaprabhu kommt als, ich wollte es mal so sagen, es ist ein ganzes Paket, es ist ein ganzes, sagen wir mal, wir müssen ihn zusammen mit all den anderen Tattvas sehen. Und das Zweite, wie wir uns ihm nähern, ist durch das Befolgen seiner Unterweisungen. Und so können wir zu ihm kommen. Zum Abschluss dieser Vorlesungsreihe möchte ich ein wunderschönes Gebet vortragen. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatan Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitanscha. Hier sehen wir, dass man das Ganze sieht. Die ganze Chaitanya Bhakti. Ich bringe meine respektvollen Ehrbietungen den Lotusfüßen meines spirituellen Meisters dar. Und auch den Lotusfüßen all der anderen Meister auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Ich bringe meine respektvollen Ehrbietungen allen Vaishnavas dar, den sechs Goswamis, einschließlich Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswamis und ihrer Gefährten. Ich bringe meine respektvollen Ehrbietungen Sri Advaita Acharya Prabhu da, Sri Nityananda Prabhu und Sri Chaitanya Mahaprabhu und all seinen Devotees, angeführt von Srivas Thakur. Ich bringe dann meine respektvollen Ehrbietungen den Lotusfüßen von Lord Krishna da, Srimati Radharani und all den Gopis, angeführt von Lalita und Vishakha. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Pancha Tattva ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Kala Kanta?
Adi, yes.
Ja. Ja, die Übung des ganz anderen. Ist es okay, wenn ich in Deutsch spreche, Galakanta? Ja, kein Problem. Also, es geht ja um die Verständigung. Ich verstehe das ja. Kennt ihr die Erfahrung, dass man manchmal sehr, sehr glücksverheißende Zeitphasen in seinem spirituellen Leben hat? Man fühlt sich vielleicht, eines sind Dinge klar geworden, man fühlt in seinem Herzen eine spirituelle Ermächtigung und auch eine spirituelle Inspiration. Aber leider ist es so, dass man das für eine gewisse Zeitdauer hat und dann kann es wieder vorkommen, dass man alte Angewohnheiten aufnimmt in seinem Leben. Nun, in der Weltliteratur ist das sehr, wird das beschrieben. Das geht nicht nur den Menschen auf dem spirituellen Weg des Krishna-Bewusstseins so. Und als ich jung war und sehr viel gelesen habe, habe ich einmal bei E.T.A. Hoffmann etwas gelesen, was ich später in Krishna-Bewusstsein wiedergefunden habe. E.T.A. Hoffmann ist so ein romantischer Schriftsteller des Mittelalters, soweit ich weiß, und hat so diese romantisch-barocke Dinge geschrieben, wo es viel um Ideale ging, nicht? Und er hat beschrieben, wie ein Mensch durchs Leben hindurch geht und dann springt ihm von hinten so ein Teufelsmensch auf, der, und wenn so ein Mensch auf, und er erkennt dann irgendwann einmal, dass das sein eigener Geist ist. Nicht? Da springt einer und der dirigiert ihn, dann geh jetzt hier hin und mach das und geh dann dahin. Das ist der andere, der da aufspringt. So im spirituellen Leben gehen wir meistens, finde ich, ist es ein sehr schönes Beispiel. Man sagt oft dazu der Monkey Mind, der Affengeist. Affen können auch manchmal auf einen springen. Also zumindest ist mir das schon öfters gegangen, wenn man Prasadam in der Hand hält. Ist jemand auch mal von einem Affen angesprungen worden mit Prasadam? Radhika hat ja wirklich sehr sympathische Lebensäußerungen. Haribo Radhika. Rastet sie noch oder ist sie schon? Ach, sie rastet, das ist beim Rasten. War out. Oh, Haribol. Und ja, und so kommt es manchmal vor im spirituellen Leben. Man geht so durchs Leben hindurch und man wird so angesprungen von dieser bedingten Persönlichkeit, die einen dann anfängt zu dirigieren und so weiter. So, die Übung des anderen bedeutet, dass du dir einfach bewusst wirst, hier ist meine alte Persönlichkeit oder meine sind bedingte Verhaltensweisen, die ich eigentlich schon abgelegt habe und erkannt habe als wenig hilfreich für mein Leben und dass du einfach, wenn sie ankommen, dich nicht von ihnen regieren lässt. Angenommen, für eine Mataji ist es manchmal so, dass man in bestimmte alte Gedankenstrukturen verfällt, sagen wir mal. Ich gebe mal ein Beispiel, Melancholie. Nicht? Das kommt manchmal zur Herbstzeit so. Nicht? Melancholic thought, alles ein bisschen traurig wahrnimmt und so. Melancholie, dass man versteht, okay, das kommt jetzt, aber das ist das andere. Nicht? Die Übung des anderen kann auch so sein, dass du am Morgen einfach aufwachst und sagst, Heute wird der beste Tag in meinem Krishna-Bewusstsein. Heute werde ich mich nämlich nicht einlassen auf den anderen. Den werde ich wegschicken, wenn er kommt. Weil das ist der andere, der hat nichts mit mir zu tun. Ich bin ein Devotee, ich will Krishna dienen, ich will Hare Krishna chanten, ich will gütig zu anderen Devotees sein und anderen Devotees helfen. Ich will keinen Streit mit ihnen anfangen. Nicht? Und wenn du das regelmäßig machst, diese Übung Kalakanta, wirst du das. Das ist, hat eine bestimmte Magie, die in den verschiedenen spirituellen Traditionen ganz unterschiedlich natürlich wahrgenommen wird. Nicht? Das, heutzutage in der Psychologie nennt man das Affirmation. Und es gibt einen Bereich, das die transpersonale Psychologie, die geht davon aus, dass wir dass da etwas Heiliges in jedem Menschen drin ist. Das ist etwas anders als der humanistische Ansatz und der Ansatz Gedankenstruktur, Gestalt, nennt sich das mal, ist eine dieser Richtung. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass das also, wenn wir dazu kommen, diesen Kurs über Self-Improvement zu nehmen, werden wir wahrscheinlich damit auch mit diesen Dingen anfangen, weil da können die Leute eine Relationship zu entwickeln, eine Witz, das können die noch verstehen gerade, das fängt noch nicht auf so einer super schwierigen Ebene an. Aber ich würde dir das mal vorschlagen, während du durchs Leben hindurch gehst, dass du dir bewusst ausmalst, wie du handeln möchtest im Krishna-Bewusstsein, sodass man sich nicht bestimmen lässt von den alten Anattas und alten Gewohnheiten. Und wenn man das oft genug macht, wenn man sich also vornimmt, richtig zu handeln und nicht falsch zu handeln in einer Situation, dann kriegt man die Situation meistens in den Griff. Sagen wir mal, jemand regt sich immer über Leute auf und macht und sagt dann in seiner Aufregung etwas über diese Leute und kriegt dann Streit mit den Leuten. Der überlegt sich einfach, okay, wann rege ich mich über Leute auf? Was sind das für Situationen in meinem Leben? Wann mir Menschen auf die Nerven gehen? Und wie könnte ich besser mit diesen Situationen umgehen? Und wenn er dann in diese Situation hineinkommt, fährt er nicht den alten Fahrplan ab, diesen reaktiven Fahrplan, dass er reagiert, sondern geht nach dem neuen Plan, den Krishna-bewussten Plan. Das ist, oder zum Beispiel sagt man, ich lasse das jetzt nicht so an mich heran, diese Sache. Stattdessen versuche ich den Menschen als einen ewigen Diener Krishnas zu sehen, auch den Schaffner von der Fähre, der manchmal so unwirsch ist, wenn man darüber will. Nicht? Der ist manchmal, ich glaube, der tut den Job nicht aus Leidenschaft. sondern träumt über Leute, die ein besseres Geschick getroffen haben, obwohl das so schön ist, was er tut. Und dann wird man eben nicht, verstrickt man sich nicht mit dem Schaffner auf der Fähre, sondern grüßt ihn höflich und bringt ihm vielleicht mal einen Keks mit. Und so. Hare Krishna. Das ist die Übung des anderen. Die beruht auf der Erkenntnis, dass ich mich fremdbestimmen lassen durch Muster, durch Anattas, die eigentlich nichts mit mir zu tun haben. Diese weltliche Psychologie, es gibt weltliche Psychologie, die streitet, die sagen, das bist du, das musst du ausleben, du musst deinen Frust zeigen. Und dann verstricken sie die armen Leute, die diese Richtung, diesem Trend folgen, maßlos. Natürlich haben sie auch ein bisschen recht, man muss in Beziehung, manchmal ist es wichtig, dass man dem anderen zeigt, wie man sich fühlt. Das ist immer, wenn man ein klein bisschen Wahrheit ist in einem drin, aber als Lebensideal einfach. Das war, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, das war die große Mode in Hamburg. Nicht immer alles, wenn man da so, ach Krishna, hat mich Krishna vorgerettet. gut. Ganga Mayi, ich habe deine Hand gesehen, ist das richtig? Mhm. Ich gehe mit diesen Unterweisungen so um, dass sie mir diese Unterweisung geben erst dann richtig Sinn, wenn, also ich möchte die Frage wiederholen, es gibt sehr hohe Unterweisung im letzten Vers des Shikshastakams. Ich glaube, darauf beziehst du dich unter anderem, dass der Devotee Krishna dient, auch wenn er nicht den Darshan hat und sich in dem Sinne nicht mal als Belohnung für seine Tätigkeiten vielleicht den Darshan von Krishna wünscht. Wie soll man damit umgehen? Ich denke, diese Unterweisung oder diese, das sind ja nicht, sondern diese Beschreibung geben erst dann Sinn, wenn man diese Empfindungen auch hat. Guck mal, wovon da gesprochen wird, sind die höchsten Ebenen von Vipralamba Seva, nicht? Und das kann man erst empfinden, wenn man diese Emotion auch hat, nicht? Dann kann man richtig etwas mit den Dingen anfangen. Es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen und das zu wissen, aber so nachempfinden wird man das erst dann können, wenn man auf der Stufe ist. Es ist genauso wie ich weiß es noch, ich bin da meiner Mutter sehr dankbar. Ich hatte mal meine Mutter gefragt, wie bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Könntest du mir das bitte sagen? Ich habe nämlich, du hattest gesagt, vor einem Jahr, als ich dich gefragt hatte, dass der Klapperstorch kam und mich gebracht hat. Und ich kann es einfach nicht glauben. Bitte sag mir, wie ich auf die Welt gekommen bin. Meine Mutter hatte dann erstmal mit meinem Vater diskutiert. Nicht? Und mein Vater hat dann gesagt, wir geben ihm ein Aufklärungsbuch, wo das genau gezeigt wird mit den entsprechenden, also auch, ich weiß nicht, ob ihr habt die deutsche Aufklärungsbücher schon gelesen? Das gibt so Bücher, wo denn die ganz, ganz medizinisch, klinisch die verschiedenen Körperteile, die bei der Zeugung wichtig sind, dargestellt wird und wie das geht, erklärt wird. Mein Vater hatte das vorgeschlagen. Meine Mutter hat gesagt, so ist er eigentlich nicht auf die Welt gekommen. Das ist eigentlich nicht richtig. Das ist die mechanische Art, das hat meine Mutter mir mal erzählt. Das sollten wir ihm nicht geben. Lass mich jetzt mal machen. Und dann ist sie zu mir gekommen und dann bin ich da und hat gesagt, weißt du, da war einfach ganz viel Liebe in meinem Herzen für deinen Vater. Und dein Vater hat ganz viel Liebe in seinem Herzen für mich gespürt. Und dann haben wir gespürt in dieser Liebe, dass du zu uns kommen wolltest. So bist du zu uns gekommen. Als ich dich dann gesehen habe, habe ich gewusst, das bist du. Und dann habe ich gesagt, oh, danke Mutti. War das so? Ja, so war das. Und später habe ich dann natürlich das Aufklärungsbuch gekriegt, ein halbes Jahr später. Und hab das aber auch richtig verstanden. Das war dann, ja, so, das war auch die Zeugung, so, das ist die Zeugung. Ne? Da, hab dann aber nie vergessen, es ging eigentlich um Liebe. Es ging nicht um medizinische Dinge. Nicht? Ihr wisst, was ich meine, die Zeugungsteile, oder ich weiß es nicht, wie man das sagt in Deutsch. Es ging eigentlich um Liebe dabei. Und das fand ich sehr nice. Also, weil meine Mutter empfand das auch so. Das war jetzt nicht, dass sie das so gesagt hat. Sie hat ihrem Vater gesagt, jetzt, das ist jetzt nichts. Das ist doch, das kann er später lesen. Das ist nicht das Wesentliche. Meine Mutter sagt immer, das Wesentliche. Man muss sich um das Wesentliche kümmern. Und mein Vater ist immer von anderer Natur so ein praktischer Mann halt. Ne? Also, ja. So, meine Mutter hat verstanden damals. Der hat nicht diese, der muss erstmal wissen, worum es geht. Das ist das Gefühl. Darum geht es in einer Ehe. Nicht? Es geht nicht um Körperteile in einer Ehe. nicht, und Kinder kriegen und so. Das ist eine Sache der Liebe, nicht eine Sache der Körperteile. Das ist sekundär, also primär ist es die Sache der Liebe. Und, ja, das ist auch, wenn du um diese hohen Dinge dich kümmerst, Gangamayi, es geht da um Liebe. Es geht da nicht nicht den Darshan haben oder den Darshan haben. Es geht um Liebe. Und in dieser Liebe werden diese Dinge anders gehandhabt. Nicht? Da geht Darshan oder nicht Darshan wird anders gehabt. Als ein Devoti auf unser, also einer meiner Gottbrüder Prabhupada mal gesagt hatte, Prabhupada, ich will Krishna nur dienen, mir geht es nicht darum, zu Krishna zurückzukehren, ich will nicht zurück nach Hause. Er sagte, du solltest dir nur irgendetwas wünschen, zurück nach Hause zu kommen, sonst wirst du verrotten in der materiellen Welt. Also Prabhupada hat so ein bisschen stark das auch ausgedrückt. Ne? Gut, ich glaube, dann haben wir, ich habe so ein bisschen auf die Uhr geschaut, jetzt ist es 20 vor 10. Alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.